Stichwort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Genau, wir sind's wieder mit einem neuen Fall für euch. Tatort Krankenhaus. Schön, dass ihr uns in den vielen Podcasts auf dieser Welt wiedergefunden habt und hoffentlich auch richtig Bock habt auf unseren neuen Fall. Peter, mir ist einfach so eine Frage in den Kopf gekommen und ich möchte, dass wir die jetzt einfach mal kurz klären, damit sie aus meinem Kopf raus ist. Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Okay, ich habe mich einfach mal so bei der Vorbereitung auf unseren Podcast hier gefragt, was ist eigentlich genau ein Kunstfehler? Also Behandlungsfehler, ist das immer auch gleich ein Kunstfehler? Ist das so ein Begriff, den sich Ärzte irgendwie wünschen, weil damit ja dann zum Ausdruck gebracht wird, dass sie irgendwie auch Künstler seien? Also was ist denn jetzt der Kunstfehler an sich?
Ja, eigentlich meint ein Behandlungsfehler das gleiche wie ein Kunstfehler. Aber Kunstfehler klingt so ein bisschen smarter, ne? Weil eine Kunst ist ja was Besonderes und wenn man da was falsch macht, dann ist das immer noch verständlich. Also es meint aber dasselbe.
Okay.
Und die ärztliche Kunst ist einfach der fachärztliche Standard. Das ist so die Messlatte, an der sich dann Ärzte messen lassen müssen.
Und ganz wichtig, wir betonen das einfach nochmal heute in unserem Fall. Wir wollen hier wirklich nicht Krankenhäusern und Ärzten, sagen wir es mal wie es ist, ans Bein pinkeln.
Nein, wir wollen nur aufzeigen, dass da auch in diesem Bereich Fehler gemacht werden. Aber ansonsten haben wir ein sehr gutes medizinisches System. Und auf das wir uns wirklich im Regelfall sehr, sehr gut verlassen können. Und darum bin ich auch gar nicht so ein Freund zu sagen, Ärzte fusch. Viele sagen Ärzte fusch. Und fusch ist ja eher was vorsätzlich, was man bewusst falsch macht.
Ja.
Und das gibt es ganz, ganz selten. Kaum ein Arzt, und das sind wirklich ganz selten Einzelfälle, macht vorsätzlich, also absichtlich etwas falsch. Ne? Das
also
ist fahrlässig,
ich gehe auch davon aus, dass ein Arzt auch nicht schlafen kann, wenn er genau weiß, verdammt, da ist richtig was schiefgelaufen,
genau,
ich da heute gemacht
habe.
Genau,
auch Ärzte haben ein Gewissen und das tut denen auch leid. Oftmals, wenn sie was falsch gemacht haben, das ist einfach so.
Wir sind heute bei unserem Fall in der Urologie. Und da legen wir jetzt auch los. Es geht heute um Karl. Karl hat mit Krankenhäusern, Wartezimmern, Ärzten und Schwestern schon fast sein ganzes Leben lang zu tun. Als Kind ist er gesund und er ist auch ein ganz quirliges Kind. Aber mit 14 Jahren machen sich seine Eltern große Sorgen. Mit dem Jungen stimmt was nicht. Die Diagnose: Karl hat Kinderlähmung. Die Folgen sind erhebliche Einschränkungen. Karl kann nicht mehr wie die anderen Jungs auf dem Fußballplatz pölen. Seine Wirbelsäule ist verkrümmt. Mit diesen Beschwerden muss er leben und über die Jahre wird es immer wichtiger, wie Karl liegt, in welcher Position er nachts schläft oder sich einfach zum Fernsehgucken aufs Sofa lümmelt. Diese Vorsicht ist wichtig für ihn und ist auch wichtig für den Verlauf unseres Falles heute. Wir machen jetzt einen großen Zeitsprung. Es geht über Jahrzehnte und Karl ist jetzt über 60. Er ist jahrelang einem Beruf nachgegangen und er fühlt sich trotz seiner Einschränkungen auch fit. Dann bekommt Karl Schmerzen im Unterleib. Die Diagnose ist auch relativ schnell gestellt. Bei Karl haben sich Divertikel, also Ausstülpungen an der Blase, gebildet. Und bei dieser Untersuchung hat man festgestellt, dass auch die Prostata von Karl nicht gut aussieht. Und Peter, die ist dann in einem Zug auch komplett entfernt worden. Warum?
Ja, oftmals wird die Prostata im Alter größer. Das ist noch kein größeres Problem. Aber hier war leider bei Karl die Prostata tumorbefallen und musste deswegen auch komplett entfernt werden.
Über die Nebenwirkungen wird er, wie Karl selber sagt, ausreichend aufgeklärt. Also es ist ihm bewusst, dass er inkontinent werden könnte und auch, dass er seine Potenz verlieren könnte. Peter, wie häufig sind solche Folgen bei Prostata-Operationen? Sind das Fälle, die auch öfter bei dir und vor Gericht landen?
Ja, also wenn die Prostata komplett entfernt wird, kommt es gar nicht so selten zu Inkontinenzen und auch zu Problemen, was die Sexualität anbelangt, also Erektionsstörungen und anderen Problemen in diesem Bereich. Ja, das ist leider ein immanentes Risiko, was sich doch häufiger verwirklicht. Darum muss man gut überlegen, ist es wirklich notwendig, die Prostata komplett zu entfernen oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Man muss sich auch genau mit der Operationsmethode auseinandersetzen. Da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede. Und man möchte sicherlich nicht, auch wenn man schon 60 ist, an diesem Problem leiden.
Also ich habe das auch schon gehört, dass das wird manchmal gar nicht so kommuniziert, dass es wirklich sehr, sehr oft dann wirklich zu diesen Nebenwirkungen kommt. Die Frage ist dann natürlich, Sind das dann einfach Nebenwirkungen, die halt, wo das Risiko sehr hoch ist? Oder ist es dann ein Behandlungsfehler? Das ist doch mit Sicherheit wahnsinnig schwierig, dann rauszufiltern.
Ja, das ist sehr schwierig abzugrenzen, weil, wie gesagt, es kann schicksalhaft zu diesen Problemen kommen. Es kann aber auch durch ärztliche Fehler zu diesen Problemen kommen. Erstmal hat man nur das Problem und weiß nicht, rührt das daher oder rührt das daher? Und das sind einfach Fragen, die es dann nachher auch medizinrechtlich zu klären gilt.
Also vielen Dank, Peter, für diese kleine Exkursion. Aber weißt du was? Im Fall von Karl ist die Entfernung der Prostata gar nicht das hauptsächliche Problem, um das es hier geht. Die Operation verläuft nämlich gut. Allerdings wacht Karl mit einer Einschränkung auf. Er spürt, dass irgendwas mit seinem linken Arm nicht stimmt. Da verspürt er ein Taubheitsgefühl. Er kann den Arm weder heben noch abspreizen. Die Ärzte haben eigentlich keine Erklärung dafür, sind auch ein wenig ratlos. Um eine Antwort zu bekommen, geht es für Karl in die Röhre. Bei ihm wird ein Schädel-CT gemacht, Befund negativ. Karls linker Arm ist aber immer noch ohne Gefühl. 2 Tage später wird auch ein MRT gemacht und jetzt glauben die Ärzte, den Grund für Karls Beschwerden gefunden zu haben. Sie diagnostizieren einen womöglich kürzlich erlittenen Schlaganfall. Karl ist absolut sprachlos. Von einem Schlaganfall will er selbst gar nichts bemerkt haben, was aber auch durchaus vorkommen kann. Und über diese Diagnose, da ist er nicht nur völlig überrascht, er glaubt sie schlichtweg auch nicht. Peter, der Gutachter, der sich die Unterlagen des Krankenhauses angeschaut hat, der konnte auch keinen Hinweis auf einen Schlaganfall finden.
Ja, man kann einen Schlaganfall eigentlich sehr, sehr gut diagnostizieren, auch im Nachgang. Und hier in dem Fall war es so, dass überhaupt keine Anzeichen dafür gab, dass ein solcher vorgelegen hat. Ja, da war Karl schon zu verstehen, dass er das nicht geglaubt hat und hat sich letztendlich auch als richtig herausgestellt.
Okay, kommen wir zu Karl zurück. Bei ihm verschlimmern sich die Beschwerden noch. Mittlerweile sind nämlich auch seine Beine betroffen. Er kann sie kaum noch bewegen. Vor der OP war Karl zwar auch schon auf einen Rollator angewiesen, aber mit dem konnte er sich problemlos in seiner Wohnung bewegen und auch kleinere Spaziergänge machen. Jetzt auf einmal geht das nicht mehr. Karl und auch seine Angehörigen haben einen Verdacht. Wir erinnern uns, wegen seiner Kinderlähmung und der damit verbundenen Verformung der Wirbelsäule ist es für Karl extrem wichtig, wie er liegt. Das hat er auch ausführlich vor der Operation mit dem Anästhesisten und dem urologischen Assistenten besprochen. Die Hinweise von Karl, die sind auch im Anästhesiebogen dokumentiert. Nach der Operation heißt es auch von den Ärzten, man habe Karl auf einer besonderen Weichschaummatratze gelagert, die an seinen Körper modelliert wurde und dann auf Knopfdruck verhärtete. Und dadurch sei der Körper komplett unterlagert gewesen, wie es eben für ihn notwendig gewesen sei. Der Blick in das Narkoseprotokoll zeigt dagegen was ganz anderes. Da ist lediglich notiert, Flachliegen nicht möglich, Unterlagerung ist angekreuzt, Rücken. Und Hinweise auf spezielle Lagerungsmaßnahmen, die hier eben erforderlich gewesen wären, die finden sich gar nicht. Also weder im OP-Protokoll noch im Operationsbericht wurden Angaben zur besonderen Lagerung gemacht. Und in der Checkliste Patientensicherheit ist der für Karl wichtige Punkt Lagerung überprüft gar nicht abgezeichnet. Also, was ich jetzt erstmal verstehen muss an der Sache ist, ich wusste gar nicht, dass das auch in einer Operation dokumentiert wird, wie man liegt. Also, ich bin auch schon operiert worden. Da war das, also da hat mir auch nie einer gefragt, ob ich irgendwie besonders liegen müsste. Ich liege da auf dieser Liege, werde umgepackt, bin auf dem Rücken und dann kriege ich Narkosemittel und bin weg. Ich dachte, da liegen irgendwie alle gleich. Es sei denn, gut, ich meine jetzt zum Beispiel, wenn ein Lungenflügel entfernt wird, da weiß ich auch, der Patient liegt dann irgendwie auf der Seite, ja, glaube ich. Ne? Ich weiß gar nicht, wie weit wird denn sowas kommuniziert, wie man dann da liegt?
Ja, das kann in sehr, sehr vielen Fällen sehr, sehr wichtig sein. Also es ist nicht so, dass man dem Patienten sagt, jetzt hüpfen Sie mal auf die Liege und machen Sie es bequem, sondern jetzt hier, wie im Fall von Karl, war die Vorerkrankung wichtig, er hatte Kinderlähmung und da muss man darauf achten, wie er auch während der Operation gebettet ist. Oder auch bei anderen Operationen ist es notwendig, dass man speziell gelagert wird, ne, damit keine Schäden entstehen können. Und das ist was ganz Wichtiges und das muss auch dann dokumentiert werden. Wenn die Lagerung eine Besonderheit erfahren musste, dann muss das auch niedergeschrieben sein. Und das war hier in dem Fall war das nicht.
So, wie kann das denn da in diesem Fall passieren? Karl ist ja da gewesen, hatte seine Angehörigen dabei, also Zeugen dabei. Das ist offensichtlich auch aufgenommen worden. Man fühlte sich verstanden, dass das wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist. Und dann haben wir ja gerade gesehen, in diesen OP-Protokollen, da ist das absolut lückenhaft. Also, wo kann denn da schon was schiefgegangen sein?
Ja, das ist wahrscheinlich nicht beachtet worden oder nicht gelesen worden, ne, dass besondere Anforderungen zu stellen sind an die Lagerung von Karl. Und dann ist das untergegangen. Ne? Oder es gab einen Arztwechsel während der Operation, ist dann umgelagert worden oder was auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und man sagt in der Rechtsprechung, die Lagerung eines Patienten gehört zu den sogenannten voll beherrschbaren Risiken. Also der Arzt kann dieses Risiko voll beherrschen. Und das führt dazu, dass er beweisen muss, dass er den Patienten richtig gelagert hat. Mhm. Und da hilft natürlich eine ordnungsgemäße Dokumentation, die es hier nicht gibt, weil es gibt diesen Rechtsgrundsatz, alles, was dokumentiert werden muss und nicht dokumentiert worden ist, gilt als nicht durchgeführt. Also wenn da nicht steht, er ist und so gelagert worden, dann geht die Rechtsprechung davon aus, er ist nicht so gelagert worden. Mhm. Und dann hat der Arzt schon ein großes Problem, das zu beweisen, wenn das in der Dokumentation sich nicht wiederfindet.
Also kann man schon sagen, das sind jetzt ganz klare Versäumnisse gewesen von den Operateuren und auch dem Anästhesiearzt.
Ja, und das ist gar nicht so selten. Also wir haben in unserer Praxis sehr, sehr viele Lagerungsschadenfälle, wo der Arzt dann wirklich auch nachher nicht mehr nachweisen kann, dass er den Patienten richtig gelagert hat. Und dann kommt es zu solchen Problemen an Armen, an Beinen oder wo auch immer.
Ich kann mir vorstellen, dass einige Hörer jetzt überlegen, so ja Moment, was kann ich denn vielleicht in dem Moment noch machen? Also ich quatsche gerne mit den Leuten. Bei meiner OP hatte ich auch, also man musste bei mir bei der Narkose auf gewisse Dinge achten. Habe ich mit dem Anästhesisten drüber gesprochen, bin dann in den OP reingeschoben worden. Dann sind da ja nochmal die Helferlein und die einen dann ja ausnocken. Und da habe ich das extra nochmal gesagt, ich so, Vorsicht, das muss hier bitte notiert sein. Ja, wie, nee, da haben wir aber nichts. Ich so, dann gucken Sie bitte nochmal. Also bevor die mich in Narkose versetzt haben, haben die nochmal durchgeguckt und haben gesagt, ja, hier steht was. Dann habe ich denen das nochmal genau erklärt, was wichtig ist bei mir bei einer Narkose und habe darauf bestanden, dass die das jetzt nochmal notieren und dass das dann auch kommuniziert wird, wenn ich da operiert werde. Das hat mir ein besseres Gefühl gegeben, obwohl es mir gleichzeitig auch ein Gefühl gegeben hat, da hatten wir doch vorher schon drüber gesprochen, wieso wissen die das denn jetzt hier nicht?
Nein, aber das ist vollkommen richtig, was du gemacht hast. Gut, die haben wahrscheinlich auch gedacht, du sprichst auch während der Narkose noch weiter.
War kurz davor.
Aber das gilt natürlich nicht für jedermann. Und darum sollte man das ruhig nochmal ansprechen, wenn etwas ganz besonders wichtig ist. Dann sollte man das wirklich nochmal vor der OP ansprechen, dass sichergestellt ist, dass die Ärzte wissen, ich muss jetzt in diesem Fall richtig gelagert werden oder in einer besonderen Position gelagert werden. Das schließt nicht aus, dass es trotzdem zu Fehlern kommen kann. Mhm. Kleine Anekdote am Rande.
Ja, bitte.
Viele Ärzte machen auf das Körperteil, was operiert werden muss, ein Zeichen, ein Kreuz, ein Smiley.
Dieses Bein ab, das bitte nicht.
Genau, dieses Bein amputieren, nicht das andere. Also das habe ich schon häufiger. Dann wird über dem Knie wird ein Smiley gemalt, damit man weiß, dieses Knie müssen wir operieren. Dann haben wir aber auch die Fälle, die haben trotzdem das andere Knie operiert. Hä? Oder das andere Bein amputiert.
Weil sie dachten, der Smiley heißt, dieses Bein ist in Ordnung, oder wie?
Ja, was die dachten, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass
fürchterlich.
Trotz dieses Hinweises, wirklich, man liegt da in Narkose und es wird das falsche Bein operiert. Trotzdem kann das passieren. Mhm. Ne? Also man kann es nicht gänzlich ausschließen, aber man sollte schon im Vorfeld darauf achten, dass der Arzt alles weiß.
Weil ich sehe das nämlich auch so, ich bin der Patient. Es geht hier um meinen Körper, genau, und um mein Leben. Und dann fordere ich lieber nochmal was ein. Es kann ja auch durchaus sein, dass das Personal da im Krankenhaus in dem Augenblick von mir als Patientin genervt ist. Ne? Oder ich kriege vielleicht auch eine pampige Antwort. Auch das wäre mir egal. Dann würde ich erst recht nochmal was sagen und würde sagen, nein, das ist hier wichtig. Das geht um meinen Körper und ich, genau, möchte, dass Sie das nochmal genau von mir hören.
Ja, ich würde das ja nachschieben. Man kann es ja freundlich sagen und vielleicht im Schlusssatz sagen, ich wollte Sie da nicht belehren und ich gehe auch davon aus, dass Sie alles wissen, aber ich wollte es einfach nochmal für mich selber sicherstellen. Und dann ist eigentlich kein Arzt böse, dass man das nochmal angesprochen hat. Ne? Weil es gibt die Fälle, den hatten wir auch vor vielen Jahren, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ging auch groß durch die Presse, da wurde der falsche Lungenflügel amputiert. Der eine war mit einem Tumor befallen und der Gesunde wurde amputiert.
Oh Gott.
Was heißt das?
Kann ein Todesurteil sein.
Nee, das kann nicht nur ein Todesurteil sein, das ist ein Todesurteil, weil der befallene Lungenflügel nicht mehr funktionsfähig war.
Hm,
und Lungentransplantation, das ist, glaube ich, ganz schwierig und ganz selten noch. Und ja, der Mandant ist dann verstorben, weil der falsche Lungen. Beim Knie, okay, dann muss man nochmal operiert werden auf der richtigen Seite. Bei Amputationen ist auch schon schlecht, wenn das falsche Bein amputiert worden ist. Aber beim Lungenflügel, ja, da bleibt nichts mehr. Das ist auch bei der Niere so, ne? Wenn die Niere, die falsche, entfernt wird, dann bleibt nur noch die Dialyse mit den entsprechenden Folgen.
Packen wir jetzt gerade zu viele Horrorgeschichten aus. Jetzt habe ich so langsam das Gefühl, oh Gott, ich lasse mich gar
nicht
mehr operieren.
Hast du recht, das sind seltene Einzelfälle, aber dass die falsche Seite operiert worden ist, das kommt gar nicht so selten vor.
Mhm. Vielleicht am besten selber mit dem Edding noch ein paar Pfeile.
Du lachst jetzt, aber das finde ich gar nicht so verkehrt. Also wenn nämlich der Arzt kein Zeichen auf das Bein, auf den richtigen Arm macht, würde ich das persönlich selber machen. Ich würde wirklich einen Pfeil machen und sagen, hier
ab.
Hier ist mein Knie, das operiert werden muss und nicht das andere. Ne? Und
klingt ein bisschen blöd, aber sicher ist sicher, mein ganzes
Ja, Ernst. Ich würde das tun, ja.
Kommen wir zu unserem Karl zurück. Also du hast ja jetzt schon mal gesagt, da haben die Operateure ganz klar was versäumt, wo es nämlich wirklich um diese Lagerung ging. Und Karl hat dich aufgesucht in deiner Kanzlei. Und auf was habt ihr denn jetzt geklagt?
Ja, er hatte ja weiterhin die Probleme mit dem Arm, der war weiterhin gelähmt, das hat sich auch nicht mehr zurückgebildet und darum haben wir auf Schmerzensgeld geklagt. Er konnte seiner Arbeit nicht mehr nachgehen, also hat einen Verdienstausfallschaden erlitten und weitere Schäden auch. Und um das vorwegzunehmen, letztendlich ist es dann auch zu einem Urteil gekommen und Karl hat Schadensersatz in sechsstelliger Höhe zugesprochen erhalten. Aber auch er ist jemand, der sagt, ich hätte lieber meinen funktionsfähigen Arm anstatt des Geldes. Und das gilt für nahezu alle Mandanten, alle Patienten, die lieber die Gesundheit wieder hätten als denn einen Geldersatz.
Ist so ein Fall so ganz geschmeidig durchgegangen?
Nee, das geht bei Lagerungsschäden kaum geschmeidig durch, ne? Weil die Gegenseite, also die Arztseite in dem Fall, immer gerne sagt, nein, wir haben alles richtig gemacht. Dann wird mitunter auch jemand als Zeuge benannt, der sagt, der wurde so und so gelagert, also doch richtig, wir haben nur vergessen, es zu dokumentieren.
Naja, es waren ja mehrere Ärzte, die gesagt haben, immer wieder, doch, wir haben das, wir haben darauf geachtet. Ne?
Aber hier war das durch diese Kinderlähmungserkrankung, war es so, dass das hätte dokumentiert werden müssen. Und das konnte dann auch durch Zeugenbeweis nicht mehr in Frage gestellt werden. Und darum ist es letztendlich zu der Verurteilung gekommen.
Fazit von dir so in 2, 3 Sätzen. Was geben wir unseren Hörern nach diesem Fall noch als wichtige Info mit?
Also wichtig, und das hat Tanina wirklich völlig zu Recht gesagt, seid mündig, sagt dem Arzt, wenn irgendwas Besonderes ist, ne? Manchmal nimmt man noch bis zur OP Blutverdünner, dann ist das ein Problem, weil die nicht rechtzeitig abgesetzt worden sind. Fragt, ne? Sagt, ich habe Blutverdünner noch heute Morgen genommen, kann ich jetzt operiert werden? Dann sagt er, also, oh, um Gottes Willen, verschieben wir die Operation. Macht euch ein Smiley oder ein Pfeil auf das Körperteil, was operiert werden muss. Das ist nicht, um den Arzt irgendwie veräppeln zu wollen, ne? Sondern einfach, um nur auf Nummer sicher zu gehen, dass man weiß, links ist links und rechts ist rechts. Ne? Manchmal stehen die Ärzte hinter einem, dann ist links anders, als wenn sie vor einem stehen.
Mhm.
Und das kann einfach passieren. Oder Übertragungsfehler in den Unterlagen oder die Krankenschwester oder der Krankenpfleger haben eine Links-Rechts-Schwäche und schreiben das Falsche auf. Das passiert alle Nase lang. Natürlich wieder Einzelfälle. Ne? Wenn man die Gesamtzahl der Operationen nimmt, sind das Einzelfälle. Aber es kommt immer wieder vor und sprecht diese Sachen an. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ein verständnisvoller Arzt ist dann auch nicht beleidigt oder gar in seiner Ehre gekränkt, dass man sowas fragt.
In seiner Kunst, wo wir wieder beim Kunstfehler werden.
Sondern der sagt, okay, das kann ich verstehen. Danke, dass Sie das nochmal gesagt haben. So würde ich als Arzt damit umgehen. Und das tun verantwortungsvolle Ärzte auch. Und die sind da gar nicht böse und sagen, okay, kann ich verstehen. Und wir achten dass wir die richtige Seite operieren.
Also Spitz, in diesem Fall Patient, pass auf, das ist euer Körper, um den es hier geht. Peter, ich danke dir sehr, wir haben wieder ganz viel gelernt. Wir könnten auch wieder noch ganz viel weiterquatschen. Du bist da hier so ein Ausbund von Fachwissen. An der Stelle vielleicht auch schon mal der kleine Hinweis, es wird eine Sonderfolge bei uns geben. Wahrscheinlich wird es die 10. sein. Ihr könnt uns eure ganz persönlichen Fragen rund um Krankenhaus, OPs, Behandlungen stellen oder ob ihr das Gefühl habt, dass bei euch auch irgendwas nicht ganz richtig gelaufen ist. Dazu könnt ihr gerne jetzt schon Kontakt zu uns aufnehmen. Ihr findet Tatort Krankenhaus bei Facebook, TikTok und auch auf Instagram. Ansonsten schickt uns gerne eine klassische Mail an info@tatort-krankenhaus.de. Dann war's das für heute. Hat mir Spaß gemacht, Peter.
Mir auch.
Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Und wir verabschieden uns heute. Tatort Krankenhaus. Schaltet gerne wieder ein, wenn es in 2 Wochen einen neuen Fall bei uns gibt.
Bis dahin. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.